Redocast. Wir erforschen was mit Medien.
Herzlich willkommen, das ist der Bredocast, der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und in diesem Format spreche ich mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Heute zu Gast sind Barbara Thomas und Volker Grasmuck und mit den beiden spreche ich über die Mediensysteme des nordwestlichen Europas. Warum so spezifisch, werden Sie uns gleich erklären. Herzlich willkommen, ihr zwei. Vielen Dank, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Schönen Dank, dass wir hier sein können.
Barbara und Volker, ihr seid beide seit 2021 bei uns am HBI. Beide als Postdoc-Researcher in dem Projekt Olmeplatt, so lautet die Abkürzung. Natürlich hat das einen unfassbar langen Namen. Ich lese den jetzt einmal vor. Wahrscheinlich werden wir ihn im Laufe des Gesprächs nicht mehr wiederholen. Das Projekt heißt European Media Platform, Assessing Positive and Negative Externalities for European Culture. Kurz Olmeplatt, European Media Platforms. Worum geht es bei dem Projekt? Was ist euer Ziel?
Um die europäischen Medien, die Plattformisierung und die Auswirkungen, die diese Plattformisierung auf europäische Kultur und Öffentlichkeit hat. Das heißt, positive und negative Externalitäten, das ist ja eher ein Begriff aus der Betriebswirtschaft und Volkswirtschaftslehre, also Auswirkungen positiver oder negativer Art wollen wir uns anschauen, die damit verbunden sind, dass jedwede Medieninhalte mittlerweile ja auf die Plattformen gewandert sind. Seien es journalistische Inhalte, seien das fiktionale Inhalte, Filme, was auch immer. Und wir fragen uns, ob diese Plattformisierung, wie es eben nennt, für europäische Kultur und europäische Öffentlichkeit eher förderlich sind oder hinderlich. Also ob wir europäischer werden in unserer Kultur oder ob andere Muster überwiegen. Und das wollen wir eben quasi durch alle Mediengattungen hindurch betrachten, mit dem Ziel, das ist natürlich immer ein sehr ambitioniertes Ziel, aber wir haben es auch vor, daraus auch Empfehlungen abzuleiten. Also wir wollen die Möglichkeit den europäischen Medienpolitikerinnen geben, dass sie europäische Medienlandschaft besser verstehen können und möglicherweise die Empfehlungen, zu denen wir kommen, auch überzeugend finden.
Ein erstes Ergebnis, kann man vielleicht sagen, dieses Projekts ist ein Sammelband, der einen Überblick geben soll über europäische Mediensysteme. Wir werden den auch unten in den Shownotes verlinken. Der ist nämlich zu Gänze als Open Access verfügbar. Volker, ihr habt da einen Artikel beigesteuert, in dem ihr eben über die Mediensysteme des nordwestlichen Europas schreibt. Worum geht es in diesem gesamten Buch? Was kann man darin lesen oder wer sollte es lesen?
Unser Forschungsprojekt ist zu großen Teilen empirisch angelegt gewesen. Wir haben da ganz viele Daten zusammengetragen, stark quantitativ gearbeitet. Diese Art von Forschung braucht natürlich eine solide Grundlage, ein Konzept, ein theoretisch, empirisch konstruiertes Modell, in das wir uns sozusagen einfügen und unsere Ergebnisse anhand dieses Modells interpretieren können. Und dafür haben wir das Mediensystemmodell von Hallin und Mancini uns ausgewählt. Da geht es um eine bahnbrechende Publikation dieser beiden. 2004 ist die erschienen mit dem Titel Comparing Media Systems, Three Models of Media and Politics. Media und Politics, da sieht man schon, auch das politische System wird hier herangezogen, um ein Mediensystem in einem Land erklären zu können. Und Hallin und Mancini haben jetzt drei Gesamtmodelle, also haben Daten in verschiedenen europäischen Ländern zusammengestellt und dann Ähnliches gruppiert und sind da auf drei Cluster, drei Gruppen gekommen. die untereinander ähnlich und zwischen den Modellen natürlich verschieden sind. Das ist einmal das polarisierte, pluralistische Modell, was wir in Südeuropa, in den mediterranen Ländern finden, gekennzeichnet durch vor allen Dingen eine intensive Nutzung von Fernsehen. Die Entwicklung von Zeitungen geht hier sehr viel langsamer voran als im Norden. Es gibt eine geringere Anzahl von Titeln, geringere Auflagenzahlen und auch eine geringere journalistische Professionalität. Dann haben wir den Norden bei Hallen und Mancini, bei uns den Nordwesten, mit dem demokratisch-korporatistischen Modell. Hier finden wir eine Tradition von Wohlfahrtsstaat und rational-rechtlicher Autorität. Wir haben eine frühe Alphabetisierung, damit auch hohe Zeitungsauflagen, eine starke Professionalisierung des Journalismus und jetzt wichtig für das nächste Modell, einen hohen Grad an politischer Parallelität und einen starken Grad staatlicher Intervention. Und an diesen letzten beiden Punkten unterscheidet sich dann das letzte, nämlich das liberale Modell, das die beiden finden in den angelsächsischen Ländern, also Irland und Britannien. Verblüffenderweise aber auch die USA zählen sie dazu. Also ihr Rahmen ist nicht Westeuropa, sondern die westliche Welt, wo man dann auch die USA mit dazu zählen kann. Die sprechen von Nordamerika. Kanada kommt ein bisschen vor, Mexiko gar nicht. Also eigentlich die USA. Und dieses liberale Modell ist auch wieder gekennzeichnet durch intensive Nutzung von Zeitungen, starke Professionalisierung, dann aber eine Kultur von Neutralität und Objektivität im Journalismus. Insofern nicht diesen Parallelismus und vermeintlich einen geringen Grad an politischem Einfluss auf das Mediensystem. Wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, stimmt das eigentlich schon für die Beschreibung der beiden nicht, weil an einer Stelle sagen sie, der politische Parallelismus ist in Britannien erfunden worden. Und wenn man sich die Zeitungslandschaft heute anschaut, dann kann man hier sehr wohl, oder die Menschen dort können sehr wohl unterscheiden, ob eine Tageszeitung eine linksliberale Neigung oder eher eine konservative Neigung hat. Das sind alles Dinge, die uns bewogen haben, Irland und Britannien mit in das nordeuropäische Modell hineinzunehmen. Die skandinavischen Länder haben Teil sowohl an dem korporatistischen Modell wie am liberalen Modell. Die sind da irgendwo dazwischen. Und aus dem Grund haben wir in unserem Projekt uns entschieden, das als ein eigenständiges Modell dazuzunehmen. Und was bei Hallen und Mancini überhaupt nicht vorkommt, ist Osteuropa. 2004, das gab es also schon eine Weile, aber zu wenig Forschung dazu und aus dem Grund haben die das weggelassen. Und was auch völlig fehlt oder nur im Schluss angedeutet wird, ist die Digitalisierung.
Ich würde gerne noch was zu deiner Frage sagen, für wen ist das Buch? Das war ja auch ein Teil von deiner Frage und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Volker hat ja eben ausgeführt, wie breit dieser Überblick ist, den wir über diese verschiedenen Mediensysteme geben, mit eben leichten Modifikationen zu Hallin und Mancini. Und damit ist das Buch sozusagen für all diejenigen sowieso gut geeignet, die in der vergleichenden Mediensystemforschung sozusagen State of the Art bekommen wollen. Mittlerweile ist es ja auch immer wieder, Studierende kennen das, man sagt ja Hallin und Mancini, aber wir wollen darüber hinausgehen, weil sich natürlich viel weiterentwickelt hat. Man kann nicht mehr mit einem Modell, was 20 Jahre alt ist, nur einfach 1:1 gehen und das haben wir eben gemacht, indem wir diese verschiedenen Mediensysteme vorgestellt haben. Damit ist es eben vor allen Dingen für Studierende, für ForscherInnen, die sich um die Mediensysteme kümmern, kümmern und da auch eine gute datengeschützte Grundlage brauchen. Und wie ich eingangs sagte, eben hoffentlich auch PolitikerInnen lesen nicht so lange Bücher. Es ist ja Gott sei Dank auch nicht so dick, aber vielleicht kann man sich da auch mal kundig machen, um einfach einen empirischen Grund reinzubekommen. Wie entwickeln sich die Medienmärkte in diesen Systemen? Vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung. Gerade was die Datenintensität angeht, die Volker angesprochen hat, sind wir auch ein bisschen stolz darauf, dass wir auf unserer Webseite auch ein Dashboard haben, wo viele dieser Daten auf hervorragende Art visualisiert sind und so ein bisschen für den schnellen Leser, die schnelle Leserin vielleicht vorab zu sehen sind. Also sozusagen recht breite Ansprache versuchen wir mit diesem Buch.
Für Studierende, glaube ich, kann das eine interessante Publikation sein. Das war das Erste, was ich mir gedacht habe. Ich habe 2015 meinen Abschluss gemacht in Kommunikationswissenschaft und natürlich begegnet man den beiden dann auch. Und ihr habt sozusagen den Test gemacht, wie aktuell ist eigentlich deren Modell noch und auf Europa anwendbar?
Kann man das so sagen? Ja, also das fing ja auch schon früher an. Also ich erinnere, dass Hallen Mancini schon selber, ich glaube 2012, mitgewirkt haben an einem Band Beyond Hallin und Mancini oder
Beyond the Western World.
Beyond the Western World, so war der Titel, genau. Oder Katrin Voldemar, die sehr viel in diesen vergleichenden Fragen auch drin ist, hat auch mal die Frage gestellt, how far can these media systems travel? So, und das war sozusagen, wir gesagt haben, ja, da ist ein solides Modell, auf dem wollen wir aufbauen, aber wir prüfen eben, ob es tatsächlich stimmt. Und für den Nordwestern-Part, was Volker eben auch schon sagte, sind wir eben zu bisschen modifizierten Annahmen gekommen.
Volker, du hast vorhin gesagt, das war so bahnbrechend, deren Modell von Hallen Mancini. Gab es denn danach, also seit 2004, keinen Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin mehr, die ein aktuelleres Modell entworfen hat?
Ein aktuelleres Modell würde ich jetzt so nicht sagen, aber das Buch war deshalb bahnbrechend, eben weil es eine Fülle an Forschung hervorgebracht hat. Also es war extrem inspirierend, hier plötzlich gewissermaßen nicht nur in seinem eigenen Denkrahmen von ich vergleiche hier zwei Länder miteinander, sondern auf tatsächlich einem, mindestens europaweiten, wenn nicht eben mit diesen Erweiterungen bis hin, also zunächst mal nach Osteuropa, aber in dem Band von 2012, den die beiden kuratiert haben, geht es auch um Russland und China und Brasilien. Also man hat das Gefühl, man arbeitet mit an einem globalen Projekt, Mediensysteme auf eine einheitliche, vergleichbare Weise zu beschreiben. Und das führt natürlich auch zu Widersprüchen. Also empirisch stellt man fest, das passt hier nicht, wir müssen das anders zuschneiden. Oder die Frage, gehört Österreich meinetwegen in die nordwestliche Gruppe oder eher in die mediterrane Gruppe? Hat Eigenschaften von beiden. Wie gesagt, mit den skandinavischen, den nordischen Ländern haben wir uns aufgrund bestimmter Unterschiede zu der nordwestlichen Gruppe dazu entschieden, das als eine eigenständige Gruppe zu betrachten. All das ist Teil der Produktivität, die dieses Modell hervorgebracht hat. Und deshalb würde ich sagen, ist das, glaube ich, nicht zu bestreiten, dass das bahnbrechend
war. Es gab noch mal, wie lange ist das her? War auch schon so 12, 14 oder so, quasi ein Weltmodell, das Roger Blumfeld aufgestellt hat, das aber nicht englisch übersetzt worden ist, deswegen nicht so Furore gemacht hat. Aber das hat auch etwas gezeigt, weswegen man eben auch so, ich sag mal, lebendig oder aktuell mit den Modellen umgehen muss. Ein Modell ist ein Modell und die Realität ist erstens was anderes als ein Modell und zweitens extrem dynamisch. Und das beobachten wir natürlich auch gerade mit den Mediensystemen in ihrer massiven Veränderung. Also eine interessante Facette, die wir gar nicht in dem Projekt so weit abgreifen können, ist, dass die osteuropäischen Mediensysteme dermaßen auch in einem dynamischen Wandel begriffen sind, dass hier schon wieder es auch zig unterschiedliche Modelle gibt. Wir hatten zum Beispiel in unserem wissenschaftlichen Beirat ist eine osteuropäische Wissenschaftlerin, wie heißt sie, Frau Peruschko mit Vornamen, komme ich jetzt nicht gerade drauf, die mal aufgelistet hat, welche Modellbildung alleine für Osteuropa gegeben ist. Gut, nicht unsere Spezialität, aber daran möchte ich nur deutlich machen, Modellbildung ist immer vorübergehend. Und wir müssen diese Modelle, wenn wir ihnen nicht irgendwie sklavisch unterliegen wollen, eben testen und gegebenenfalls weiterentwickeln und dabei aber trotzdem eben wissen, es ist ein Modell und die Realität ist immer konkret und dynamischer.
Dieses Buch ist jetzt aufgeteilt in, oder hat Europa nach Helene Mancini in verschiedene Regionen aufgeteilt, Nord, Süd, Nord, West, aber Osteuropa kommt, glaube ich, auch vor bei der neuen Publikation. Habe ich was vergessen? Also der skandinavischen Länder.
Dann Nordwesten, Nordisch, Südeuropa und Osteuropa. Mhm. Ja, genau.
Gibt es denn Charakteristika von den Medien in Europa, die sich in ganz Europa wiederfinden, würdet ihr sagen, die sie unterscheiden von anderen Weltregionen? Oder kann man Europa und die Medienlandschaft Europas nur begreifen in dieser Aufteilung, in die genannten Modelle?
Europa, zumal Westeuropa, mit all den brüchigen Anpassungen, die es nach 89 gab, hat ja schon eine sehr, sehr stark wohlfahrtsstaatliche Tradition. Die hatte Volker ja auch angesprochen. Und mit dieser Art wohlfahrtsstaatlichen Tradition eingebettet in ein pluralistisches Gesellschaftsmodell haben wir schon eine Gemeinsamkeit, die sich von extrem durchkommerzialisierten Mediensystemen unterscheidet, wobei wir auch da wieder Annäherung sehen. Also ich würde schon sagen und wagen, dass wir bis zu einem gewissen Grade von ähnlichen Zügen in Europa in Unterschied zu anderen Weltregionen sprechen können. Aber wenn ich jetzt weitersprechen würde, dann würde es so grob schlechtig, glaube ich, werden, dass wir das vielleicht als Wissenschaftler dann so nicht mehr machen sollten.
Also was ich vielleicht noch anfügen kann, das ist die Wirkung von Religion. Wir sehen hier eine Aufteilung von Süd-Nord, katholisch-protestantisch, in ganz Europa erstmal mit den katholischen mediterranen Ländern und dem protestantischen Britannien. Und das andere Großmodell hier ist natürlich das von Max Weber, die protestantische Ethik, die er ja aufgezeigt hat, der Entstehung des Kapitalismus überaus zuträglich ist. Es gibt dann Vorstellungen von Fleiß, von Sparsamkeit, von Bildung. Also hier sehen wir zuerst eine Alphabetisierung. Gutenberg, vorletzte große Medienrevolution und die Killer-Applikation oder dieses neuen Mediensystems war die Bibelübersetzung von Luther. Und das war nicht nur das Angebot, sondern es gab eben auch eine wachsende Nachfrage von Menschen, die in der Lage waren zu lesen, was insgesamt wiederum der Professionalisierung und dem protestantischen Geist Vorschub geleistet hat, aber eben auch der Entstehung von Tageszeitungen und dann auch einem Umlenken hin auf eine neutralere Wirtschaftsberichterstattung, eine Berichterstattung, die sich nicht nur an die Klientel einer bestimmten Gruppe, nur an den katholischen Teil der Bevölkerung gerichtet hat, sondern an einen möglichst großen Markt und damit neutralere Berichterstattung. Und da liegt es aber nahe, also ich glaube, ich hänge mich da nicht zu weit aus dem Fenster, dass es hier grundlegende Unterschiede zu muslimischen Kulturen oder Kulturen, die durch andere Religionen grundsätzlich geprägt sind, gibt.
Ich würde jetzt gerne übergehen zu eurem Spezialgebiet, das nordwesteuropäische Mediensystem. Das habt ihr in dem Buch in einem Kapitel genauer beschrieben. Nochmal kurz, damit wir uns daran erinnern, welche Länder habt ihr da alle inkludiert? Und vielleicht im Schnelldurchlauf, was zeichnet dieses Modell nochmal aus?
Es sind 7 Länder. Irland, Britannien, Belgien, Holland, Luxemburg, Österreich und Deutschland. Mhm. es wird bezeichnet als demokratisch-korporatistisches Modell, was in diesen Ländern vorherrscht. Tatsächlich gibt es zwei verschiedene Arten von Korporatismus. Einmal einen, der sich als Versäulung bezeichnet, besonders stark in den Benelux-Ländern. Wir haben also eine protestantische Säule, eine katholische Säule, eine sozialdemokratische Säule und so weiter. In jeder Säule gibt es quasi die gesamte Gesellschaft. Da gibt es die Bank für Menschen in dieser Säule, das Versicherungsunternehmen, den Fußballclub und natürlich auch die Tageszeitung und den Fernsehsender. Mhm. Ja, also Sozialdemokraten lesen die, haben gelesen die Volkskrant, FEPRO ist der Sender für die Protestanten, KRO ist der Sender für die Katholiken, und so hat sich die ganze Gesellschaft in diese Säulen aufgeteilt. Wir sehen das auch so ein bisschen in Österreich. Das ist so ein Mischmodell.
Ich habe in eurem Artikel gelesen, dass Österreich auch eher dem oder von manchen dem mediterranen Modell zugeordnet wird, aufgrund der starken Polarisierung.
Ja, genau. Also der starke politische Einfluss ist dafür ein Grund. Wir haben uns entschieden, das nicht dem mediterranen Modell zuzuschlagen, eben weil es auch Merkmale des korporatistischen, demokratischen Modells hat, dass hier das Proporzsystem genannt wird. Also beispielsweise beim ORF war es üblich, dass, wenn die Regierung wechselt, auch der Chef oder die Chefin des ORFs wechselt. Da gab es dann auch mal eine Diskussion, ob man die Leitung des ORF 2 teilt, also quasi einen roten, einen schwarzen, und dann hat man die Vielfalt in der Leitung, die dann durchschlagen soll auf die Sendungen und das gesamte Programm. Das ist dann nicht passiert. Und man muss auch sagen, wie gesagt, das Ende der 60er Jahre fängt das in den Benelux-Ländern an, und auch in Österreich geht das zurück. Also nicht der aktuelle ORF-Chef, aber Vrabels, der davor, hat tatsächlich drei unterschiedliche Regierungen überstanden. Also ist ein Roter, mhm, und trotzdem ist er dann von den Konservativen und von den Blauen nicht ausgetauscht worden. Also auch da gibt es eine Form von Professionalisierung, würde ich das mal sagen, obwohl die Bindung vor allen Dingen, was Werbeschaltungen von öffentlichen Stellen, von Ämtern und so weiter betrifft, ist die Verbindung von Politik und Medien noch relativ stark.
Vielleicht gerade eine Zwischenbemerkung noch, weil Volker zu Recht eben den ORF als ein Beispiel für öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwähnt. Das hatten wir vorhin, glaube ich, nicht ausgeführt, was eben ganz wichtig und prägend auch für die europäischen Mediensysteme insgesamt ist eben ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der massenhaften und mannigfaltigen Modifikationen auch unterliegt, aber der in dieser sozusagen Ausprägung einer Medienorganisation, die mit öffentlichem Auftrag, öffentlicher Verantwortung und öffentlicher Finanzierung agiert, sicherlich genuin europäisch ist. Das finde ich hier nochmal auch ganz wichtig festzuhalten auf deine Frage von vorhin eben, was zeichnet die Mediensysteme der gesamten Region aus? Dann gibt es wieder die Binnendifferenzierung, aber da will ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe
gehen. Aber vielleicht bleiben wir gleich beim Stichwort öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Welche Rolle spielt der in der nordwesteuropäischen Region, vielleicht im Vergleich zu den anderen europäischen Regionen?
Also insgesamt haben wir wirklich erstmal für ganz Europa wirklich festgestellt, dass er für eine Konstituierung einer demokratischen Öffentlichkeit einfach noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, auch wenn er in unterschiedlichem Maße in den unterschiedlichen Regionen unterschiedlich stark unter Druck kommt. Das ist finanzieller Druck, das ist politischer Druck, das ist im weiteren Sinne ökonomischer Druck. Aber er hat trotzdem sich bislang noch eine Stabilität und ein Vertrauen vor allen Dingen gewahrt, Publika zu binden, weshalb wir eben auch Wert darauf legen, dieses überhaupt erst einmal anzuerkennen, welche Rolle spielt er in den Mediensystemen zu sehen. Und das unterscheidet sich dann nach den einzelnen Medienthemen oder auch den Regionen. Und
wenn du das erkennst. Die Debatten oder die Probleme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sind die ähnlich in den Ländern, die ihr für diese europäische Region untersucht habt? Kann man das überall feststellen?
Ja. Also die Auswirkungen dieser Sparpolitik, die Barbara angesprochen hat, der Anfeindungen aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft, und das sind nicht nur Rechtsradikale, das sind auch Wirtschaftswissenschaftler, die von Marktverzerrung sprechen. Vor allen Dingen, wenn wir dann ins Internet gehen, gab es ja eine Phase über 10 Jahre, in der die kommerziellen Mitbewerber, sage ich jetzt mal, im Rundfunkbereich vor der EU-Kommission geklagt haben über einen Missbrauch von staatlichen Beihilfen. So ist dann der Rundfunkbeitrag bezeichnet worden, der natürlich keine Staat, also Deutschland hat sich dann erstmal gewehrt und hat gesagt, Entschuldigung, das sind keine Steuern, sondern das wird genau am Staat vorbei eingesammelt und dieses Geld dient nur dem öffentlich-rechtlichen System. Also kann man auch nicht, die EU hat es anders gesehen, dann aber dennoch einen Weg gefunden, das möglich zu machen. Aber der Impuls zu Beginn der medialen Besiedlung, sage ich mal, des Internets, war, ihr habt da nichts zu, also von Seiten der kommerziellen Rundfunk, der Medienveranstalter, ihr habt da nichts zu suchen. Dieser Markt muss uns überlassen bleiben. Wir haben so, also vor allem die Presse, wir haben sowieso schon viel zu viele Schwierigkeiten, uns gesichert zu finanzieren. Da tun sich neue Einnahmequellen auf. Und jetzt kommt ihr wieder mit den gefühlt kostenlosen, also natürlich bezahlen wir alle über unseren Beitrag, aber gefühlt dann kostenlosen Angeboten, macht ihr uns den Markt kaputt, das dürft ihr nicht. Insofern, diese Auseinandersetzung, die gibt es überall in unterschiedlichen Ausmaßen. Also, dass das im Augenblick in Britannien mit der BBC ganz, ganz schlecht aussieht. Vor allen Dingen, nachdem Boris Johnson alle drei entscheidenden Führungs- und Kontrollposten mit anti-öffentlich-rechtlichen Leuten besetzt hat. Also da, dass ich fürchte, dass die BBC das Vorbild für alle europäischen öffentlich-rechtlichen war. Und ich fürchte, auch in dieser Phase könnte es sein, mit der Abschaffung des Rundfunkbeitrags, der Broadcast-Fee, und Umwandlung in ein Abo-System oder irgendwie eine andere Form von freiwilliger Finanzierung, könnte die BBC hier tatsächlich auch wieder Vorreiter sein. Was wir in verschiedenen anderen europäischen Ländern noch sehen, ist die Umwandlung eines Beitrags in eine Steuerfinanzierung. Mhm. Was auch problematisch ist, weil das heißt, die Vergabe, die Verteilung der Steuereinnahmen ist natürlich primäre Aufgabe der Politik. Und wenn die Öffentlich-Rechtlichen den Politikern nicht wohlgesonnen waren vor einer Wahl und die Regierung wechselt, dann kann das erwartbar dazu führen, dass der Etat der Öffentlich-Rechtlichen danach dann ziemlich zusammenschrumpelt.
Wir haben ja bis jetzt noch nicht sagen über sozusagen die ganzen Wirkungen von Plattformisierungen gesprochen. Und wenn ich aber dies, was wir dazu gesehen haben, also dass eben die Plattformisierung auch dazu geführt hat, wie sehr die USA den Markt für fiktionale Programme dominieren, dann haben wir hier nochmal einen Konnex zu sagen zur Bedeutung von öffentlich-rechtlichen, so heißen sie ja nur in Deutschland, also eben Public Service Media Anbietern, der gar nicht zu unterschätzen ist. Nämlich, dass das, und das können wir auch zeigen durch die Daten aus den anderen Teilen des Gesamtprojektes, dass die öffentlichen Anbieter wesentlich mehr dafür tun, Angebote europäischer Kultur aufrechtzuerhalten und in ihren linearen und allzumal in den Streaming-Angeboten, also Mediatheken, hineinzugeben. Und diese Bedeutung, also wir wollen ja mit dem Projekt eben danach fragen, ob und inwieweit Plattformisierung Europa als ganzem und kulturellem Raum förderlich oder eher hinderlich ist. In diesem Kontext spielen eben die öffentlichen Medienanbieter auch eine ganz gewichtige Rolle. Und auch das wollen wir eben versuchen, empirisch hart aufzuzeigen, um eine entsprechende quasi Medienpolitik in Europa auch zu unterfüttern.
Also die Öffentlich-Rechtlichen als Wahrer der europäischen Kultur? Grob überspitzt formuliert?
Sehr überspitzt, aber sie leisten einen ganz, ganz erheblichen Beitrag, wenn wir uns eben tatsächlich, wie gesagt, das ist jetzt nicht unsere empirische Arbeit in dem Projekt, aber wir haben uns eben auch sehr viel eben die Angebote auf den diversen Plattformen angeguckt und müssen da einfach eben diese US-Dominanz im Angebot, aber auch in der Konsumption feststellen. Und da kommen wir dann wieder aus diesem Teilprojekt, dass eben auch die Regulierung innerhalb der Mediensysteme anguckt und sagt, ja, wir müssen hier sozusagen regulierend auch darauf achten. Und ein Akteur, der das kann, sind die öffentlichen Medienanbieter.
Kann man denn sagen, in den welchen Ländern, die ihr untersucht habt, steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk am besten da noch? Weil wir jetzt vorher über die Debatten gesprochen haben und die
Nach Einschaltzahlen und Vertrauensmetriken tatsächlich Britannien und doch. Deutschland. Verrückterweise, ja. Mhm. Also ist in beiden Ländern jeweils zurückgegangen, beide Metriken. Und trotzdem im Vergleich stehen hier die Öffentlich-Rechtlichen immer noch.
Hinsichtlich Vertrauen oder?
Auch Nutzungszahlen. Unser Untersuchungszeitraum ist 1990 bis 2020. Das mag sich in den letzten 3 Jahren schon wieder verschoben haben. Vor allen Dingen in Britannien nach Brexit ist da eine sehr spezifische Dynamik unterwegs. Zum Garant einer europäischen Kultur oder einer Sichtweise, ich glaube, das kann man schon sagen. Also wenn wir uns die Marktdynamik angucken mit Beginn des dualen Systems und es gibt dann RTL, Bertelsmann und so weiter, kommerzielle Anbieter, eine Fülle an Stundenzahlen pro Woche, die mit Programm gefüllt werden mussten und das in Europa gar nicht hergestellt wurde. Das heißt, da gab es sozusagen gar keine andere Möglichkeit, als auf dem internationalen, das heißt US-amerikanischen Markt einzukaufen. Aber wenn hier nicht beispielsweise in der audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie eine Quote von 30% europäische Produktionen auf Plattformen, die in Europa angeboten werden, Video-on-Demand-Plattformen, Video-Sharing-Plattformen und so weiter, nicht vorgeschrieben wäre, dann bin ich sicher, wäre die Marktlogik einfach so weitergegangen. Wir kaufen das billigste Material, mit dem wir die Sendezeit füllen können. Das kommt auch gut an beim Publikum. Ja, auch von da gibt es keine Probleme. Und die ganzen etwas sperrigeren europäischen Produktionen würden dann noch viel mehr hinten runterfallen in der Aufmerksamkeit der Europäerinnen und Europäer, als das ohnehin schon der Fall ist. Das geht jetzt allerdings, jetzt gehen wir in den Bereich der empirischen Untersuchungen, die wir hier gemacht haben, zum Beispiel, wie das mit der Quote funktioniert auf den Video-on-Demand-Plattformen. Aber ja, das sind zumindest Bemühungen, um genau diese Funktion des Garanten für europäische Werte und eine sachliche Informationsleistung aufrechtzuerhalten.
Wir haben jetzt sehr viel über Rundfunk und Fernsehen gesprochen. Vielleicht reden wir mal kurz über Zeitungen, gedruckte Zeitungen in der Region Nordwesteuropa. Wie sieht es da aus? Schlecht wahrscheinlich, wie überall.
Ich glaube, das kann man kurz machen. Ja, das alte Geschäftsmodell kommt in allen Ländern unter Druck. Es gibt verschiedene Vorschläge, wie und dass man es aufhalten könnte, aber an der grundlegenden sozusagen Problematik das Geschäftsmodell Journalismus durch Anzeigen zu finanzieren nicht mehr funktioniert. Das erleben wir im Niedergang eben der gedruckten Auflage und auch der Probleme, die dann Printunternehmen auch in den digitalen Ausgaben haben überall.
Die Digitalisierung und Online-Medien haben Hallen und Mancini ja nicht wirklich berücksichtigt in ihr Modell. Ihr habt es aber schon getan.
Ja. Also vor allen Dingen natürlich haben wir uns den Zeitraum danach, 2004, auch genauer angeschaut und hier ist ganz klar die Dynamik zu erkennen mit der Digitalisierung, mit dem Internet in verschiedenen Stufen. Erstmal Breitband, dann ab 2000, das mobile Breitband, völlig verblüffende medientechnologische Entwicklung von 0 auf 100, also 100 wäre in diesem Fall, jede Bundesbürgerin hat ein mobil angeschlossenes Gerät, Endgerät, innerhalb von 10 Jahren. Es geht im Prinzip, also mit UMTS war die Übertragungstechnik schon ab 2000 etwas danach verfügbar, aber richtig durch die Decke geht es dann tatsächlich erst mit Apples iPhone, dem ersten iPhone 2007. Dann gehen überall die Kurven hoch. Und heute haben in der nordwestlichen Region in allen Ländern bis auf Deutschland im Prinzip alle Menschen mehr als ein Gerät, das mobil breitbandig angeschlossen ist, also always on und unterwegs Zeitung lesen, Fernseh schauen, alles kein Problem mehr.
Was würdet ihr sagen, sind die aktuell größten Herausforderungen für die Medien im nordwesteuropäischen Raum?
Also wir haben die Frage der Digitalisierung jetzt ja nur so angesprochen zu sagen, wie die Versorgung aussieht. Wir haben weniger dazu gesagt, dass mit der Digitalisierung quasi eine starke Dominanz von Kräften von außerhalb Europa, überwiegend USA, eben sehr, sehr, sehr zugenommen hat. Die Plattformen sind US-amerikanisch, mehr oder minder. Lassen wir mal China außen vor. So, und angesichts sozusagen dieser globalen Lage ist erstmal pauschal gesagt eine ganz große Herausforderung, dass die europäischen Staaten oder die Mitgliedsländer in der EU quasi ihre Souveränität über Infrastrukturen der öffentlichen Kommunikation behalten, kann man schon gar nicht mehr sagen, sondern quasi fast wieder herstellen. Wir legen auch einen ganz großen Wert darauf, was ja eben auch ein Gedanke zumindest ist, der sehr quasi europäisch auch verwurzelt ist, dass wir eine partizipative digitale Öffentlichkeit sichern können, die eben durch die Big Techs schon lange unterhöhlt worden ist, wo gerade die EU ganz viel in der Verantwortung stehen wird und dass wir das knüpft daran an, ist es aber weiß Gott nicht alleine, dass wir öffentliche Medien in Europa sichern. Also da sehen wir sozusagen im Globalen betrachtet, wie sieht künftig eine demokratische kommunikative Öffentlichkeit im Digitalen aus? Da haben wir ganz viel Herausforderung. Abgeleitet davon finde ich nach wie vor, aber das ist ein altes Problem, nicht ein alter Wein in neuen Schläuchen, sondern tatsächlich ein altes Problem, wieder neu aufgelegt, das ganze Problem von Medienkonzentration, wo wir Fortschritte, zumindest was die Transparenzherstellung angeht, bei der EU sehen, aber vieles noch sehr im Argen liegt. Und dann haben wir es mit neuen Herausforderungen zu tun, die wir, ich sag mal, weitestgehend ganz grob mit dem Stichwort Korruption oder den Stichworten Korruption, Qualität aufrechterhalten, benennen können. Die redaktionellen Freiheiten, die bewahrt werden. Also alles, was braucht es, um praktisch eine demokratische Ausgestaltung unserer Kommunikationsordnung auch in Zukunft zu sichern. Da sehen wir viele Herausforderungen und ja, das ist sozusagen auch der Teil, warum wir mit dem Projekt eben auch politische Akteure ansprechen wollen.
Das ist alles wahnsinnig interessant, was ihr erzählt. Und ich glaube, man könnte da auch noch Stunden drüber reden. So viel Zeit haben wir leider nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, alle, die jetzt noch viel weiter darüber erfahren wollen, sollen sich einfach das Buch besorgen und da reinschauen. Das ist ja umsonst Open zu Access. Haben. Open Access. Das ist überhaupt kein Problem. Ich hätte noch eine allerletzte Abschlussfrage für euch. Und zwar, wir haben viel gelernt darüber, wie man die Mediensysteme in Europa einteilt, in Nordeuropa, Südeuropa, Nordwest, liberales Modell, Corporate Modell. Das ist wahnsinnig vielfältig, so wie Europa auch wahnsinnig vielfältig ist. Wie glaubt ihr, wird sich das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entwickeln? Werden sich die Mediensysteme Europas annähern, sodass man irgendwann wird sprechen können von einem europäischen Mediensystem?
Also bei Hallen und Mancini gibt es tatsächlich die Vorstellung einer linearen Geschichte, die sich hin entwickelt auf das liberal-US-amerikanische Modell. Da gibt es eine Konvergenz, eine Homogenisierung all dieser Unterschiede, die hier beschrieben werden, und wir werden alle US-Amerikaner. Das, ich glaube, schon 2004, das kann man da noch so nachlesen, aber im Schlusskapitel gibt es dann eine Debatte darum, inwieweit das tatsächlich passiert. Und ich kann sagen, aus dem Rückblick dann von 2020 auf die weitere Entwicklung, es gibt keinerlei Tendenzen dazu, dass das mediterrane Modell und das nordwestliche Modell oder das skandinavische Modell, dass die irgendwie homogener werden, dass die kulturellen Traditionen auch im Journalismus hier sich angleichen, erstmal untereinander, geschweige denn auf einen vermeintlich globalen Maßstab, der in den USA gesetzt wird. Also ich bin relativ sicher, es gibt sogar auch Tendenzen von Divergenz, also Dinge, die dann wieder auseinanderlaufen. Also ich bin relativ sicher, selbst, man könnte ja meinen, mit dem Internet, das ist jetzt eine Medientechnologie, die für alle dieselbe ist. TCP, IP, alles was oben und so weiter. Auch da sehen wir, dass es natürlich eine Vielfalt von Nutzungskulturen, auch von wirtschaftlichen Strukturen gibt, wo Facebook meinetwegen mit Zero-Rating-Abkommen mit mobilen Netzanbietern quasi das Internet ist, also für Menschen in vielen Ländern des globalen Südens gibt es nur das mobile Internet mit einem Datenvertrag, den man aber nicht benutzen möchte. Und was man dann im Internet machen kann, das sind die Angebote von Facebook, die eben nicht auf das Datenvolumen einzahlen. Und für Menschen ist WhatsApp, Facebook, Instagram, das ist das Internet. Und in vielen anderen Teilen der Welt natürlich nicht. Insofern, selbst diese vermeintlich homogenisierende Entwicklung der Internetisierung führt nicht zu einer Homogenisierung. Punkt.
Und ich würde vielleicht auch ergänzen, also diese sozusagen Entwicklungen von Mediensystemen sozusagen aus so einer Eigenlogik heraus zu betrachten. Vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Deformation professionell von Kommunikations- und Medienwissenschaftlern, weil bei allen prognostischen Aussagen wäre ich auch immer so ein bisschen vorsichtig zu sagen, und es kommt drauf an, auch auf die Akteure, die in diesem System wirken und auf das System einwirken. Technologie ist und war ein Treiber für die Entwicklung europäischer Mediensysteme, aber weiß Gott nicht, der alleinige oder einzige. EU spielt noch eine Rolle. Wir wissen alle nicht, wie das weitergeht. Also da sind so viel Unwägbarkeiten noch, wie sich insgesamt Europa als oder die EU als politisches System weiterentwickeln, die natürlich auch ihre Auswirkungen auf die Entwicklung der Mediensysteme haben würden. Und ich würde sehr Wert darauf legen, dass wir eben immer wieder schauen, auch wo und wie wir vor allen Dingen als Medienwissenschaftlerin, Kommunikationswissenschaftlerin, aber natürlich auch die Politikerin und Medienaktivistin und so weiter einwirken darauf, dass wir diese Art Mediensysteme, wie wir sie eigentlich haben wollen, bekommen und erhalten.
Liebe Barbara, lieber Volker, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Das war super spannend. Ich wünsche euch alles Gute mit der weiteren Forschung, die ihr diesbezüglich noch betreibt. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen über die Forschung des HBI gibt's auf leibniz-hbi.de oder auf unserem neuen LinkedIn-Profil. Schauen Sie doch da mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.